Sebastian, vor ein paar Wochen war ja Zeitumstellung, ne?
Ja, es ist schon ein paar Wochen her. Boah, wie die Zeit schon vergeht, wenn sie sich umstellt. Ende Oktober war es, glaube ich, ne?
Ja, es war Ende Oktober.
Zwei Wochen.
Ja, wir haben ja jetzt noch nicht mal Mitte November. Also ich finde, so lange ist es ehrlicherweise nicht her.
Ja. Ja, du hast gesagt, vor ein paar Wochen. Das klang so, so ein bisschen, ich hab noch das Gefühl, vor ein paar Wochen war Sommer.
Ja, auch das stimmt, ehrlicherweise. So. Aber wir hatten gestern 16 Grad, das heißt, eigentlich ist es auch schon wieder relativ sommerlich, kann man fast schon sagen.
Gerade ist auch Sommer. Aber, ja.
Was ich eigentlich fragen wollte, so eine Zeitumstellung, ist das eine chronomatische Interferenz?
Boah. Ah, wirst uns heute wieder mit solchen ganzen Begrifflichkeiten hier. Also ein kleines How-to, wie schafft man es eigentlich, ein Raumschiff zurück in die Zeit zu schicken? Gibt's da so ein YouTube-Tutorial schon eigentlich?
Ja, natürlich. Das hat der Reisende aufgenommen. Also der Kanal heißt der Reisende.
Der Reisende.
Wer das macht, keine Ahnung.
Ja.
Also ja, eventuell wird Einstein eine Rolle spielen heute. Könnte sein. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich weiß ja auch nicht, was passiert.
Ja, niemand weiß, was passiert. Also und ihr am allerwenigsten. Das, was ich weiß, ist, dass jetzt ein Tier einen Podcast startet.
Ach Gott, das Tier. Ja, fang mal an.
Hast du ein Tier gesagt?
Ach so. Entschuldigung. Aber was ich verstanden habe, ist, dass jetzt ein Tier einen Podcast startet.
Ein Tier?
Und ich dachte, das war ein Bezug schon aufs Feedback. Weil Tiere haben eine Rolle gespielt. Es hätte auch gestimmt. Rein taxonomisch hätte es gestimmt. Aber jetzt und hier. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt und hier.
Wir machen den Podcast auf, weil wir uns verbal so gut verstehen. Es ist
ganz hervorragend.
Ein eingespieltes Team. Der eine beendet die Sätze des anderen. Oh Gott, ich drücke jetzt diesen Knopf. Es ist
ihr hört bitte einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel, passend zur 15. Folge der zweiten Staffel Star Trek Prodigy und die passt, also was den Titel angeht zumindest, hervorragend zu unserer kommunikativen Kompetenz heute. Das Himmelfahrtskommando heißt sie, Teil 1 oder Ascension, Part 1.
Nee, Ascension.
Ascension, oh ja, stimmt, natürlich. Ascension. Was soll denn Ascension auch heißen?
Weiß ich nicht, aber
Ascension, Kommunikation.
Ascension ist ein super, super, super englischer Titel, möchte ich schon mal sagen. Weil Ascension ist ja einerseits eine Anspielung auf Ascensia, so, und andererseits heißt Ascension halt Aufstieg oder auch Himmelfahrt. Also das Ding, was in der Bibel passiert ist, heißt auch Ascension. So.
Ja.
Und im Deutschen konnte man halt wieder dieses Wortspiel nicht übernehmen. Ist total schade irgendwie. Deswegen, Netflix hat daraus was gemacht? Das Himmelfahrtskommando hast du gesagt?
Ja, genau. Gibt's in der DVD noch was anderes?
Ja, genau. In der DVD hat man sich entschieden, einfach keine Gefangenen zu machen und zu erzählen, was da passiert. Nämlich Ascensias Aufstieg.
Ach was.
Also, sie haben einfach das Wortspiel auseinandergezogen. So.
Ist ja geil.
Ascension ist, da ist beides drin, Ascensia und Aufstieg, dann machen wir einfach beides. Ascensias Aufstieg, Teil 1.
Ja. Hervorragend. Auf dem Panel heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sind.
Schön, dass du da bist. Du warst schön. Ein bisschen krank die letzten Tage. Geht's dir wieder gut? Hast du alle Viren besiegt?
Ich habe, also alle ist ein großes Wort, glaube ich, in Zeiten des Herbstes, weil da ist man umgeben von der besten Viren.
Sind Viren eigentlich Tiere?
Nein. Da werden wir gleich noch drüber sprechen müssen.
Glaube ich.
Aber dazu später mehr. Was ist eigentlich aus diesem
Dazu später mehr.
Wo ist das denn eigentlich hin? Das war doch mal irgendwo.
Du hast dein Pad auch nicht mehr so richtig im Griff, ne?
Nee, das hat mich vor allen Dingen, also weißt du, das ist die Zeiten. Aber ich bin gerade dabei, Pads zu sortieren.
Und ja, das ist wichtig.
Genau, Pets zu sortieren und zu migrieren.
Dazu später mehr.
Weil ich bastel, so nämlich. Ich bastel immer noch hier an diversen technischen Lösungen in unserem kleinen neuen auditiven Zuhause. Und ja, das wird schön. Dazu später mehr, hatte ich ja schon bereits gesagt. Ja.
Ihr müsst immer denken, liebe Leute, das, was Sebastian da vorhat, ist, dass der Plan, dass wir Videosendungen im Adventskalender, ne? Also das Normale ist ein Podcast, ne? Das, was ihr hier hört, ist ein Podcast. Podcast, ne? Ist ein Podcast, ihr verpasst gerade kein Video, muss man an dieser Stelle sagen.
Genau.
Aber Videosendungen möchten wir fahren, ohne dass jemand anderes im Raum sitzt.
Ja. Und das am besten live on tape. Also wir drücken einen Knopf und es geht los und wir drücken einen Knopf und es ist vorbei und dann lädt man es hoch.
Genau. Und das ist gar nicht mal so einfach, wie es jetzt klingt. Klang aber ziemlich einfach, ehrlich gesagt.
Super einfach.
Warum arbeitest du das schon so lange?
Keine Ahnung. Ich einfach einen Knopf drücken und dann ist gut. Ja.
Ja.
Allein den Knopf, also meine Herren, ich habe jetzt ganz viele Knöpfe auf so einem kleinen Pad. Da sind jetzt ganz viele Knöpfe drauf, die ganz viele tolle Sachen machen.
Du hast Knöpfe bei eBay bestellt.
Ich habe Knöpfe. Ja, genau. Ja. Kann man auch annähen an Hosen. Egal, lassen wir das. Gibt's sonst noch irgendwas zu besprechen, so hier unter uns, bevor wir uns wieder der Hörendenschaft widmen?
Nee, ich habe Angst, Themen aufzumachen.
Zu Recht.
Weil ich in der letzten Woche gemerkt habe, was passiert, wenn ich also ich bringe sicherlich auch nochmal Themen mit. Jetzt gerade sind keine neuen Streitigkeiten hier entstanden durch irgendwelche Spiele. Also zumindest keine, von denen ich berichten möchte.
Ja.
Denn ich möchte auch keinen schlechten Ruf bekommen. Was teilweise ehrlicherweise schon passiert ist, wie ich im Feedback gelesen habe. Deswegen würde ich sagen, sliden wir doch wie auf den Socken durch den Borg-Kubus, sliden wir Feedback hinein.
Oh, das sind Bilder, die du hier aufmachst. Wir sliden und schneiden ins Feedback hinein und
wir schneiden nicht,
genau, hier wird nichts geschnitten. Und man so als ersten Überblick kann man so ein paar Dinge festhalten, zum Beispiel, dass sich Ramrod mehr Feedback wünscht, so ganz im Allgemeinen, finde ich auch generell erstmal keine schlechte Sache. Das, was ich hier mache oder versuche, ist eine so eine Art von Synthese, also sowas runterköcheln quasi, weil ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht auch Leute gibt, die das so okay interessant finden, also die es gar nicht interessant finden, können es ja überspringen mit den Sprungmarken, ne? Aber die so slightly interessant finden, und dann gibt's halt Leute wie Ramrod und ich glaube auch noch einige mehr, die das sehr interessant finden und gerne noch mehr hören wollen würden. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn wir jetzt irgendwie jedes Mal so eine halbe bis dreiviertel Stunde Feedback machen würden, ob das wirklich zielführend wäre.
Mhm.
Das nur dazu. Also ich mache mir viele Gedanken über Feedback.
Ja, und das merkt man auch. Ich finde irgendwie, also wir sind ja ein Community-Podcast, das wisst ihr ja. Und
ja.
Deswegen beteiligt ihr euch auch so gut. Und da kommen wir gleich zu einigen Sachen, bei denen ihr euch beteiligt habt.
Ja.
Aber man muss irgendwie immer den Grad finden, weil wir ja auch noch irgendwie immer so was Inhaltliches machen
in diesem Podcast. Das fällt meistens nicht so auf.
Ja, genau.
Aber es passiert hier und da ja doch ein Stück weit. Und wir haben uns ja mal vorgenommen, auch das, es trifft nicht auf die Gegenliebe von euch allen. Wir haben uns ja mal vorgenommen, dass wir nicht jeden Podcast irgendwie 2 bis 4 Stunden lang machen wollen, ne, sondern vielleicht ungefähr so lang wie nötig.
Ja, also genau. Das wird, wenn Starfleet Academy kommt, dann wird das wahrscheinlich wieder ein bisschen ausarten. Das wissen wir jetzt schon.
Ja.
Gleichzeitig versuchen wir ja manchmal sowas wie Privatleben zu haben. Ja, da lacht er nur laut. Ich verstehe.
Ja. Eins.
Oh Gott.
Also, Ramrod wünscht sich mehr Feedback. Deftone wünscht sich mehr Adventskalender-Vibes. Ich glaube, da können wir hier und da doch durchaus bieten, wollte ich sagen, aber das Wort passt nicht. Mit
dienen.
Dienen ist das Wort. Dienen.
Ja,
das ist ein Wort, das liegt mir völlig fremd. Dienen. Wobei ich das Gefühl habe, dass uns noch bevor wir den Adventskalender überhaupt angefangen haben, er uns ein Stück weit entgleitet.
Ja. Das passiert. Also, ich kann schon mal sagen, mein Auto ist ziemlich voll.
Ja.
Mit sehr, sehr vielen Paketen, die bei mir angekommen sind. Irgendwas ist im Hintergrund passiert, von dem wir nicht wussten, dass es passiert.
Ja.
Das möchte ich nochmal sagen. Wir haben niemanden beauftragt und sonst was. Aber es sind auch auf jedem Paket sind Zeichnungen drauf. Aber dazu möchte ich im Adventskalender noch was sagen. Und ich möchte da auch eine interessante Geschichte drüber erzählen. Aber das passiert alles im Adventskalender. Vielleicht schon in Folge 1. Wer weiß das schon so genau? Keine Ahnung. Ich nicht. Ich weiß nicht, was da passiert in diesem Adventskalender.
Dazu später mehr.
Dabei, wir wollten aber wirklich auch ein bisschen Inhalte machen im Adventskalender dieses Jahr.
Eigentlich also schon, ja.
Zum
aber
Beispiel so Episodenbesprechungen machen.
Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass uns wirklich, also dass uns das hier so ein bisschen aus der Hand genommen wird, weil wir haben auch schon Pitches bekommen für Folgen, die wir machen können und mit Inhalten, die uns dargereicht werden. Ich finde es auch gar nicht so, also ich finde es irgendwie gar nicht so doof. Also ich meine, wir können das ja mal versuchen. Ne? Also wir machen was wir wollen, das wisst ihr, vor allen Dingen im Adventskalender. Das heißt, keine Garantie für nichts, aber wenn ihr eine Idee habt, was wir in so einem Adventskalender Türchen oder Tor machen sollen, wollen, ja, und Ramon, ich weiß, hier vorne steht das Spiel, ich weiß nicht, ob wir dazu kommen werden, es steht da, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mal reingucken, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon so ganz genau. Falls ihr sonst noch irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Konzepte, die ihr pitchen wollt, dann tut das gerne. Ja, ihr kennt ja die Möglichkeiten, wenn ihr das unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen wollt, dann macht's an info@discoverypanel.de.
Adventskalender@discoverypanel.de.
Adventskalender, ja, von mir aus auch das. Ja. Grinch an discoverypanel.de. Haben wir noch eine Catch-all oder?
Weiß ich nicht.
Ja, auch nicht. Finden wir jetzt heraus. Ja. Wenn nichts kommt, dann liegt's entweder an eurer Unkreativität oder daran, dass wir kein Catch-all haben. So. Also mehr Adventskalender-Vibes haben wir jetzt hier schon mal abgehackt da mit Deftone. Und ein Live-Podcast wünscht sich Deftone. Findet auch Sofakante eine ganz gute Sache. Sowohl was so Folgenbesprechungen angeht, also zum Beispiel das Ende von Prodigy hat Deftone da vorgeschlagen, als auch den Adventskalender. Beim Adventskalender bin ich mir nicht ganz so sicher, ob wir das noch irgendwie auf die Kette bekommen. Aber zu allem anderen würde ich sagen, da kommt was.
Ja, aber ich finde, wir können schon sagen, dass wir das Ende, also wir werden im Advent diesmal keine Live-Folge machen. Wir haben gemerkt, dass das zwar ein wunderbares Event war, aber Hotelzimmer im Advent in Köln sind schweineteuer.
Ja.
Das ist völlig unnötig, dass wir euch da mit besonderen Kosten belasten, auch wenn einige natürlich aus Köln kommen und dann irgendwie eine gute Anreise haben. Aber einige von euch kommen dann eben ja aus anderen Ecken dieser Republik. Und das ergibt keinen Sinn. Also wir werden nicht im Advent einen Live-Podcast machen. Vielleicht in den nächsten Jahren nochmal, aber dann auch wirklich mit langfristiger Ankündigung, dass ihr vielleicht noch ein günstiges Hotelzimmer irgendwo kriegen könnt. Genau.
Ja, genau, das macht tatsächlich irgendwie wenig Sinn, weil wenn wir euch Geld aus der Tasche ziehen wollen, dann soll das bitte in unsere Taschen gehen. So.
So.
Weihnachtlich, wie wir sind. Genau, aber es wird was passieren und das vielleicht auch gar nicht so lang entfernt nach Weihnachten. Nur
noch ein paar Bradward Bäumlers rumliegen, ne?
Oh ja. Wir haben noch das eine oder andere. Ja, es wird ein Sale geben. Das kann ich schon mal hier, ne?
Christmas Sale.
Es wird ein Sale geben. Sale. So. Wenn ich jetzt weiter dramaturgisch vorgehe im Feedback, dann komme ich um den Punkt nicht drum herum, den du eben schon angedeutet hast, den ich mal profan überschrieben habe mit der Überschrift Dinosaurier.
Ja.
Möchtest du da vorab irgendwas zu sagen oder soll ich einfach nochmal kurz zusammenfassen, ja, was bisher geschah?
Du fasst zusammen und irgendwann schreie ich rein.
Ja. Also es war folgendermaßen. Andi hat mich ganz unbedarft gefragt in der letzten Folge, ob ich denn finde, dass Dinosaurier Tiere sind oder nicht. Und das hat er gemacht. So meine Vermutung und so auch eure Vermutung. Also er hat es auch erzählt, ist schön in der dritten Person über dich zu sprechen. Er hat auch erzählt, dass er Scrabble gespielt hat mit angeblich.
Scrabble? Nein.
Wie heißt das?
Nee, ja. Das war, Moment, wie heißt das Spiel?
Das hat ja was mit Buchstaben. Das hat ja was mit Buchstaben zu tun,
ja,
oder?
Ja, es heißt Quickstop.
Quickstop.
Ja.
Haben wir darüber gesprochen? Habe ich Scrabble in meinem Kopf? Nee,
haben wir nicht drüber gesprochen. Scrabble war in deinem Kopf. Aber Quickstop, tolles Spiel. Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen.
Ja. Es ging auf jeden Fall um die Frage, welches Tier ist das größte Tier größer als der Mensch oder sowas in der Richtung?
Die Sirene ist bei uns, nicht bei euch.
Ja, die Sirene ist bei uns, nicht bei euch. Genau. Alles ist gut. Ihr müsst nicht rechts ranfahren. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Also du hörst es, ne? Na gut, wenn du es hörst, dann hören es alle. Ja. Dann hören es alle. Ja, das war in Köln, die Kölner Sirene. Das ist schön. So, und du hast mir die Frage gestellt, weil du möglicherweise der Auffassung gewesen bist, dass Tiere möglicherweise, dass Dinosaurier möglicherweise keine Tiere sind. Und ich habe ganz spontan intuitiv gesagt, Dinosaurier sind Tiere, was sollen sie sonst sein? So,
ja.
Daraufhin ist dann eine relativ breite Diskussion im Forum bei uns auf discoverypanel.de entstanden.
Ja.
Und auch die Vermutung, dass du das eigentlich nur gedroppt hast, um das Feedback nach oben zu pushen.
Genau, das war Ragebait, genau.
Was funktioniert hat. Also zusammengefasst würde ich sagen, sind viele, also ihr könnt euch das gerne mal durchlesen, wenn ihr es noch nicht getan habt, sind viele Kommentare, gehen in die Richtung, ich denke jetzt lange drüber nach, aber was sollen Dinosaurier anders sein als Tiere? So, also ne, ja. Unterm Strich haben die meisten Leute gesagt, Tiere, was sollen Dinosaurier denn sonst sein? So, das hat auch Michel gesagt. Michel oder Michel? Michel, Michel.
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 Mhm. Oder Michel. Weiß ich nicht.
Weiß man nicht. So, und hat sich auch in einem Kommentar noch mal ein bisschen zu ausgelassen, hat dann noch einen zweiten Kommentar hinterhergeschoben und hat in dem ersten Kommentar auch erstmal generell Kritik an der Fragestellung, allein schon, weil es größere und kleinere Dinos gegeben hat, geäußert. So, ne? Es gab noch Kritik von euch auch, weil es kleinere und größere Menschen gibt. Ja, also es gibt ja Babys, die auch Menschen sind und Menschen ausgewachsener Natur, die größer sind als Babys. So, also Größenverhältnisse sind ein schwieriges Thema schon bei der Fragestellung. Ja. Michel schreibt dann aber noch dazu, verdammt Andreas, die Frage hat mich echt nicht in Ruhe gelassen. Was könnte ein Dinosaurier denn sonst sein, wenn es kein Mensch ist? Wenn kein Mensch, kein Tier oder keine Pflanze, ja? Die Antwort ist sowas von klar, ein Stein. Zumindest in der heutigen Gegenwart sind sie ja nur noch versteinert als versteinerte Fossilien bekannt. Ja. Oder Fossile bekannt. Und ich finde, das ist eine sehr schöne und vielleicht auch wie hieß der Solomon, ne, der
Salomonisch.
Salo, ne, genau, Solo, das ist das hier bei Prodigy. Eine sehr salomonische Antwort, wie ich finde, auf diese Frage.
Ja. Ich muss jetzt nochmal kurz da reingrätschen, weil diese Frage kam mir immer wieder, was sollen sie denn sonst sein? Naja, ich will sie ja nicht unter eine andere Kategorie fassen, vor allen Dingen, weil ich weiß, dass es taxonomische Tiere sind, das ist mir völlig klar. Was ich meine, ist, dass es intuitiv für mich eine eigene Kategorie ist. So wie intuitiv für mich der Mensch auch nicht unter Tier fällt, auch wenn er das taxonomisch natürlich tut. Mhm. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Aber dann die Frage, was sollen sie denn sonst sein, kam immer wieder. Da sage ich halt immer, ja, eine eigene Kategorie. Das ist doch das, was ich meinte. So, aber nur intuitiv, nicht taxonomisch. Ich will jetzt auch nicht antiwissenschaftlich argumentieren an dieser Stelle. Ich weiß, was Wissenschaft möchte. Wissenschaft möchte das in eine Taxonomie fallen und dann sind es Tiere oder wie in unserer Schattenredaktion als Vorschlag kam, Prätiere. Das finde ich auch noch irgendwie einen schönen Moment. Grundsätzlich, mir ist schon klar, dass es biologisch, taxonomisch gesehen Tiere sind. So, ich finde nur, es fühlt sich nicht so an, wenn man sagt, ja, guck mal, da ist ein Tier, dann denke ich nicht, dass ich ein Dino sehe gleich.
Hm. Aber es ist vielleicht auch ein Stück weit ein Problem in deinem Kopf, weil
ich komme da
echt ganz gut mit klar, wenn jemand sagt, guck mal, da ist ein Dino, komme ich nicht gut mit klar, aber würde ich erst so denken, es ist halt ein Tier. Das mit der eigenen Taxonomie, das mit der eigenen Kategorie, das kann ich schon ein Stück weit irgendwie nachvollziehen, ne? Weil wir uns Menschen ja auch so ein bisschen rausnehmen aus den Tieren, obwohl wir ja wissen, dass wir Tiere sind, so rein taxonomisch gesehen. Ne? Also die Argumentation, die kann ich schon irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, aber wenn es halt ums Klugscheißen geht, wäre ich halt da auf der Wissenschaftsebene.
Das kann ich gut verstehen, aber ich fühlte mich vor allen Dingen mal wieder verstanden von Deftone. Vielen Dank an Deftone, die nämlich sofort gesagt hat, ja, gefühlt irgendwie für mich auch nicht. Das finde ich gut. Gefühlt. Es geht hier nur um gefühlte Wahrheiten.
Das ist
unsere Zeit. In unserer Zeit geht es ganz viel um gefühlte Wahrheiten und nicht um wirkliche Wahrheiten.
Ja, gibt's ja nicht einen Podcast, gefühlte Wahrheiten oder so.
Oh Gott.
Ja. Es gab auf jeden Fall noch so ein, zwei andere, die irgendwie dir dann versucht haben, noch Blei zu pflichten. Ja, heute ist mit Worten ist ein schwieriges Thema.
Ich dachte gerade, sie wollten mir Blei an die Füße machen.
Auch das, ja. Auch da gab es den einen K-Fans zum Beispiel, aka Carsten, hat dann zum Schluss der Diskussion nochmal auf den Punkt gebracht, wir diskutieren also, ob Dinosaurier gefühlt Tiere sind, weil Andreas beim Spieleabend am Samstagabend nicht verlieren kann und einen Streit vom Zaun gebrochen hat. So, ja? Also, ich glaube.
Ich gut zusammengefasst. Ja,
ich finde auch, damit ist am Ende alles gesagt, ja. Aber wenn ihr euch gerne nochmal diese Diskussion geben möchtet, es gibt da viele schöne Momente auf jeden Fall auf discoverypanel.de. Ich würde sagen, wir lassen das an dieser Stelle ruhen, das Thema. Ich möchte mich stellvertretend für die Community ganz herzlich bei dir bedanken für diese Diskussion. Und ich mache mal das Fass Korrekturen auf an dieser Stelle. Erste Korrektur kommt von Deftone. Der Vollständigkeit halber, Okona haben wir auch in Lower Decks gesehen.
Ja, habe ich völlig vergessen.
Ja.
Hab's bis heute vergessen. Ich hab überhaupt kein Bild vor Augen von Corona in Lower Decks, aber es. Doch. Mhm. War das nicht auf diesem Planeten, auf dem einen da? Ja?
Ja, kann sein, Planet, weiß ich nicht mehr, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ihn auch nochmal anders gezeichnet gesehen, als ich ihn hier jetzt animiert gesehen habe. Ja. Und bevor er jetzt.
Auf dem Planet, war das nicht mit den Duplas? Doch, der war als DJ auf dem Duplas-Planeten.
Ja, stimmt. Ja, genau. Auf dieser, war das ein Planet? Das war diese Station, ne, wo diese Party war, wo sie dann.
Das kann auch sein.
Ja. Wie dem auch sei. Okay, Okona auch in Lower Decks. Nehmen wir mit. Judith RKBGS fügt hinzu. Und das Spiegel-Universum wurde in Lower Decks auch kurz angerissen. Excretus, Staffel 2, soweit ich mich erinnere. Da musste sich die Besatzung Tests unterziehen und Mariner scheitert am terranischen Gruß.
Ja.
So.
Aber dann waren sie ja nicht im Spiegeluniversum, richtig?
Es wurde angerissen.
Ja.
Ja. Aber hey, wir sind hier, jetzt hör du mit hier von wegen klugscheißen, dann lass bitte auch hier die Community ein bisschen klugscheißen.
Finde ich gut, ja.
Ja, gut.
Holodeck-Simulation. Okay. Ja, gut.
K-Fans aka Carsten, zur Randbemerkung von Sebastian, dass es ja klar sei, dass Bakterien Tiere seien. Au contraire, mon Capitaine. Da ist wohl dein Taxonomiegefühl mit dir durchgegangen, schreibt er. Bakterien bilden ihr eigenes Reich, Pilze übrigens auch. Bei Pilzen hatte ich das auf dem Schirm, bei Bakterien ehrlich gesagt gerade nicht so richtig. I'm sorry for that. Dann lasst uns, schreibt Carsten weiter, alle froh am Wochenende Bakterien und Pilze aus unseren Haushalten entfernen und uns auf die nächste Folge Discovery Panel freuen, während Andreas und Sebastian am Mikro sitzen und vielleicht schon ein paar Adventskalenderfolgen mit Senf im Gesicht aufzeichnen. Oh, ein Spoiler.
Guck mal. Und hier möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, wenn ihr gerade dabei seid, Sachen aus euren Wohnungen zu entfernen, dann könntet ihr das neben Bakterien und
Viren
und was?
Ich dachte, du sagst sowas. Dazu eignet sich hervorragend dieser Spray hier. Unser heutiger Sponsor dieser Folge ist.
Ich hoffe, dass wir diesen Sponsor, haben wir nicht DM als Sponsor vom Adventskalender? Das wäre doch ganz nett.
Das wäre toll.
Ich kaufe relativ viel bei DM im Advent. Anyway, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, genau, wenn ihr da was entfernt, ne, also Pilze zum Beispiel oder Bakterien oder sowas, ne, vielleicht auch Dinos, einfach auch entfernen, würde ich sagen. Weil die stören dann auch in Wohnungen.
Absolut.
Wohingegen Tiere, ne,
ja.
Wenn ihr da so ein schönes Kätzchen habt oder sowas, bitte nicht entfernen.
Aber Tiere, das ist genau wie Dinos, können ja relativ groß oder relativ klein sein.
Ja, genau. Aber
wenn
Dino,
so
ich will auf gar keinen Fall irgendein Dino, weder einen kleinen noch einen großen in meiner Wohnung haben. Wohingegen Tiere für mich okay sind.
Aber wenn du jetzt dir vorstellst, so eine Giraffe oder ein Nilpferd bei dir in der Wohnung zu haben, vielleicht auch ein Elefant oder ein Jaguar.
Ich will nicht jedes Tier in meiner Wohnung haben, aber ich will keinen Dino in meiner Wohnung haben.
Okay.
Du verstehst, ne? Man kann da immer noch unterscheiden. Naja, ich mach's nicht wieder auf.
Nee, please not. Peter Bruhn, 1970 auf YouTube, schreibt noch ein bisschen was zum Spiegeluniversum und zwar zur Frage, wie das Spiegeluniversum denn jetzt eigentlich später sich aufgestellt hat, weil wir darüber gesprochen haben, dass zu DS9-Zeiten das Spiegeluniversum ja irgendwann, also die Terraner nicht mehr an der Macht waren und es da eine Allianz gab, die die Macht übernommen hat und dass so ein bisschen alles anders war. Dazu schreibt er zum Thema Spiegeluniversum des 24. Jahrhunderts, als die Terraner ihre Freiheit zurück hatten, haben sie ihr tyrannisches Imperium zurückerobert und sind schlimmer als im 23. Jahrhundert geworden. Janeway war eine tyrannische Piratin, die frisch gebaute ISS Voyager in den Delta-Quadranten verschlagen hat, wo sie auf Neelix und Cass trafen und auch auf die Borg und assimiliert wurden. Deswegen hat sie das Seven of Nine Implantat. So. Mhm. Und das alles kann man nachlesen im Comic Aber das Komische des Spiegeluniversums, schreibt Peter noch, ist jetzt auch Kanon. So, das so als
Zwischengeschichte. Durch jetzt Prodigy, meint Peter wahrscheinlich dann, so, ne? Dass es dadurch jetzt Kanon ist. Weil grundsätzlich, also die Shattered Mirror Comics sind eigentlich nicht TV-Kanon, also sie sind dann B-Kanon.
Ja, ja, ja.
Also wir sind jetzt ja auch keine Kanon-Päpste irgendwie, ne? Das überlassen wir anderen.
Ja.
Aber Shattered Mirror gehört eigentlich nicht zum TV-Kanon, weil es halt nur Comics sind. Nur Comics im Sinne von nur, also nur klingt abwertend.
Ja,
ihr wisst, was ich meine.
Auf und, den Kanon bezogen nur.
Genau.
Ja.
Und Star Trek Online, das hier dann auch kommen würde, ist natürlich dann auch eigentlich nicht Kanon, also nicht TV-Kanon. Aber ich find's ganz schön, wenn dann Sachen von diesen, aus diesen Sekundär-Kanice, oh Gott, kanonisiert werden im TV-Kanon. Genau, und das ist hier teilweise passiert. Also vielen Dank für den Hinweis nochmal, ja. Peter.
Vielleicht noch ein kurzes Lebenszeichen von Melanie. Wir haben ja ein paar Lebenszeichen von euch bekommen, ob ihr denn jetzt da seid. Und Melanie reicht auch noch eins hinterher. Guten Morgen, ich höre alle eure Folgen, kommentiere aber nur wenig. An Prodigy bin ich durchaus interessiert, konnte aber noch nie viel mit Voyager anfangen. Aber ich bin da. Liebe Grüße. Gut zu wissen, Melanie.
Tschüss, zurück.
Zur Folge noch ein, zwei Kommentare. Deftone zu Majel. Ich habe mich auch gewundert, wann endlich ihr großer Moment kommt und war dann auch überrascht, dass genau das Gegenteil passiert. Ja, also Majel ist ja nicht, hat ja nicht stattgefunden quasi in dieser Folge. Dazu schreibt Dominik auf YouTube, das mit Majel war doch erklärt worden. Die ist einfach an einen anderen Ort mit dem Transporter geschickt worden oder gar nicht transportiert worden. Also so hatte ich sofort gestanden, wurde auch gesagt, dass der Transporter nicht richtig funktioniert hat. Das, ehrlich gesagt, hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm, dass es da Transporterprobleme gegeben hat. Nichtsdestotrotz. Ja, liegt an der Tatsache, dass sie nicht da, genau, dass sie nicht da, dass nichts von ihr erzählt wird. Ne? Also das ist schon irgendwie, auch wenn es erklärt wird, irgendwie strange, oder?
Naja, es wird erklärt, dass der Transporter nicht richtig funktioniert hat. Es wird nicht erklärt, wo denn im Endeffekt Majel war.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir noch einen Majel-Moment, also ich glaube nicht, dass sie das so anteasen, dass es irgendwie einen Majel-Moment gibt und dann machen sie keinen Majel-Moment. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es wird noch was kommen. Bin ich sehr von überzeugt.
Und ja, jetzt in dieser Folge war sie ja zumindest wieder mit am Start. Deftone schreibt weiter zu Janeway und Chakotay. In meinem Kopf ist Ähnliches passiert wie bei Andy, aber ich habe auch sofort gesagt, es ist eine Kinderserie, daher kein Kuss. Wobei, ich habe mir die Szene nochmal in Deutsch angesehen und oh mein Gott, ja Sebastian, sie siezen sich tatsächlich. Unfassbar. Aber da habe ich damals schon drüber gerantet, daher jetzt nicht nochmal. Ja. So ist das.
Ja, das Siezen.
Das Siezen. Wir machen das irgendwann auch mal. Wir siezen uns mal eine Folge lang.
Das machen ja hier Dominik Hammes und Kevin Körber. Schöne Grüße in der Medienkuh. Die siezen sich seit sie den Podcast machen, das heißt seit ungefähr 87 Jahren. ja, ich finde es spannend auf jeden Fall.
Siezen sie sich denn auch privat?
Nein, sie siezen sich nicht privat. Sie duzen sich privat. Die kennen sich ja sehr, sehr gut, aber sie siezen sich einfach nur im Podcast.
Das ist witzig.
Ich weiß nicht, ich könnte das nicht irgendwie.
Ich habe das einmal gemacht.
Mich gesiezt?
Was? Nein, ich habe diesen hervorragenden Podcast zur Männergesundheit gemacht, den ich nur empfehlen kann. Mann ey, 24 ja. Tolle Folgen, wenn ihr mehr über Männer erfahren möchtet. Genau, und irgendwann habe ich den Professor Dr. Sommer, mit dem ich das zusammen gemacht habe, dann privat geduzt. Also zuerst, also das ganze Team hat sich geduzt, nur wir haben uns gesiezt. So, wir haben uns im Podcast auch gesiezt, weil wir das irgendwie, war das authentischer, weil, ne? Und irgendwie ist es auch cooler, Herr Sommer und Herr Sonntag zu sagen. Das war irgendwie ganz witzig.
Ja.
Und dann haben wir das erste, obwohl sich das ganze Team, ne, und wir uns auch alle mit dem ganzen Team geduzt haben, haben wir uns dann auch erst die ganze Zeit gesiezt noch, auch hinter den Kulissen. Dann haben wir immer gesagt, so, das ist echt anstrengend, weil ich dann halt die ganze Zeit, ne, wenn du dann irgendwie sagst, ich weiß nicht, was ihr oder sie zum Essen möchten, aber so, verstehe. Ne?
Mhm. Ja.
Und dann haben wir uns dann privat geduzt und im Podcast gesiezt. Das war ganz witzig. Hat funktioniert.
Ja, es funktioniert, aber ich würde jetzt dich ungern, ehrlich gesagt, siezen. Ich habe dich nämlich noch nie im Leben gesiezt.
Nee, das stimmt. Da haben wir gar nicht erst mit angefangen. Ja. Wäre auch komisch gewesen.
Wäre auch komisch gewesen mit 12.
Ja.
Also, Herr Dom.
12 war, ja, du warst natürlich. Dom. Ja, genau. Ich war 34 oder so.
Ja, genau. Richtig. So.
Timo schreibt noch, ich hätte am Ende Plot-Twist. Plot-Fest ist auch schön. Plot-Twist gut gefunden. Chakotay kehrt zurück zur Voyager A und trifft dort Admiral Janeway wieder. Beide freuen sich endlich über das Wiedersehen, umarmen sich. Plötzlich taucht die holographische Janeway auf, tritt hinter ihn und küsst ihn unerwartet. Chakotay ist ertappt, während Admiral Janeway ihn eiskalt anblickt und die Szene endet. Ja, wäre doch ganz witzig gewesen. In Lower Decks hätte man das machen können.
Ja, stimmt. So bin ich programmiert. Moment mal. Ja, finde ich gut.
So, das zu dem heutigen Auszug des Feedbacks. Ohne Garantie auf Vollständigkeit.
Vorrang. Vielen Dank für diesen Auszug. Naja, also im Prinzip können wir dann sofort ins Inhaltliche reinsliden und dann bist du ja auch sofort wieder dran, denn du hast dich ja ein bisschen mit dem Team hinter der Folge beschäftigt, wobei das ist, war an dieser Stelle wahrscheinlich auch relativ schnell gemacht.
Ja, genau, also das Team hinter der Folge ist aus zwei Gründen schnell erklärt, weil erstmal könnt ihr euch einfach alle anderen Folgen anhören aus dieser zweiten Staffel, da werdet ihr was über die Menschen erfahren, die das Drehbuch geschrieben haben, weil das ist eigentlich der komplette Writers Room, so, ne, sind ja alle mit dabei.
Writers Room, der zweite Staffel, ja. Genau, Aaron McNamara, Jennifer Muro, Deandra Pendleton, Thompson, Keith Sweet, der zweite und Aaron J. Waltke.
Ja. Könnte man jetzt über jeden noch was erzählen, aber wie gesagt, das haben wir eigentlich auch schon in den letzten Folgen gemacht. Ihr könnt einfach die letzten Folgen alle nachhören und dahin springen. Das ist ja immer direkt am Anfang der Episodenbesprechung, falls ihr da irgendeinen Namen vergessen haben solltet, was mir natürlich ständig passiert. Regie Sung Shin haben wir auch schon ein paar Mal jetzt in der zweiten Staffel gesehen, also Folgen von ihm. Über ihn ist gar nicht so wahnsinnig viel bekannt, habe ich dann festgestellt. Ich weiß nicht, was du da noch im Kopf hast, was seinen beruflichen Werdegang angeht. Ich habe im Kopf behalten, dass er auf jeden Fall was ganz anderes studiert hat, nämlich englische Literatur mit dem Ziel, Autor zu werden, aber dann irgendwie falsch abgebogen ist und dann in Richtung Animation. Er hat auch als Storyboard-Artist gearbeitet und ist halt so irgendwie in den Animationsbereich gerutscht. Wird in einem Magazin unter der Liste 10 Animators to Watch erwähnt. Also er scheint sich durchaus einen Namen gemacht zu haben. Womit genau, habe ich jetzt nicht rausgefunden, neben Star Trek. Aber eben bei Star Trek Prodigy jetzt gerade in der zweiten Staffel schon viel unterwegs gewesen.
Ja, also man kann fast sagen, ist einer der Hauptregisseure. Ne? Das ist jetzt die 10. Regiearbeit für Prodigy. Und wir sind so ein paar Serien wie Invincible, Young Justice, Big Hero 6, die er vorher gemacht hat. Ich kenne die alle nicht, aber du hast ja gesagt, eher Quereinsteiger eigentlich, aber sich offensichtlich dann schnell einen Namen gemacht.
Vielleicht wird er ja auch noch Autor, wer weiß.
Maybe.
Ja.
So, dann kann man noch einen 5., 6. dazu schreiben.
Ja, oder ich weiß ja nicht, was Autor dann bedeutet. Ich dachte, wenn man englische Literatur studiert, dann will man vielleicht auch, weiß ich nicht, der nächste Jane Austen werden oder so.
Der nächste Jane Austen, da muss ich länger drüber nachdenken, glaube ich.
Mach das gerne. Wobei, nee, so richtig viel denken kannst du ja jetzt nicht, weil ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal an, was in dieser Folge passiert ist.
Hervorragend, dann starten wir doch sofort. Und wir starten mit Dal Ar'el. Dürfen nie vergessen, wie der heißt. nimmt sein Logbuch auf. Mhm. Genau, persönliches Logbuch. Nennt in seinem Logbuch auch die Sternzeit 61945,4. Er ist auf der Voyager A mittlerweile. Die Protostar ist offensichtlich also verlassen. Die sind alle auf die Voyager A gegangen. Und dann kommt als allererstes der Satz, die Starfleet hat die Waffe der Protostar neutralisiert.
Ach, so geht das. Also es geht so einfach. Das ist möglich. Was?
Ich fand es auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Satz. Also jetzt konnte sich die Föderation da vorbereiten darauf, dass die Protostar erneut zurückkommt. Und ich finde gut, dass sie es nicht vergessen haben.
Ja.
Dass sie die Protostar jetzt hier mit einer alles zerstörenden Waffe schon wieder zur Föderation bringen. So.
Ja, stimmt. Zum zweiten Mal, ja.
Genau.
Aber genau. Also ich finde es tatsächlich auch, ne, es ist gut, dass sie erstens nochmal daran erinnern, da war ja dieses Problem. Und zweitens, dass sie das dann auch gleich irgendwie lösen. Und vielleicht kann man auch sagen, wie du gesagt hast, jetzt waren sie ja darauf vorbereitet. Und jetzt hatten sie auch vielleicht die Möglichkeit, da noch ein bisschen mehr drüber nachzudenken, wie man dieses Problem denn lösen kann. Und offensichtlich haben sie eine Lösung gefunden, obwohl wir ja irgendwann mal erzählt bekommen haben, es gibt keine Lösung.
Ja, es gibt keine Lösung, wenn du nicht vorher Bescheid weißt. Also, dass du, keine Ahnung, du bringst ein Virus zu einem unkontaktierten Volk, könnte man fast sagen. Ne? Also, du bringst ja einen unbekannten Virus quasi zur Föderation und die Föderation kann sich überhaupt nicht darauf vorbereiten. Das war ja das Konzept in Staffel 1. Ja. Jetzt eben wissen sie, was für ein Virus kommt und naja, können dann halt vorher ein Antivirusprogramm irgendwo installieren, ja, quasi im Netzwerk. Ja, ja, das werden sie nie gemacht haben.
Also McAfee, ja.
Ja, eine Firewall. Ja, McAfee. Nicht McAfee. McAfee ist ganz problematisch. Wenn ihr irgendwo McAfee noch auf eurem Rechner habt, schmeißt es schnell runter, ehrlicherweise. So.
Ja.
Ja, so, Starfleet arbeitet nun daran, das Schiff durch eine Zeitverschiebung nach Taslamora zurückzuschicken. Zumindest ist das einer der Vorschläge. Ne?
Ja. Es muss damit ja irgendwie wieder zurück, ne? Also ja. Das, damit alles wieder, ne? Damit vor allen Dingen auch Gwyns Existenz gesichert ist, genau. Und damit alles wieder so ist, wie es vorher gewesen ist, ja.
Genau, denn wenn das nicht passiert, wird Gwyn nicht geboren. Sie ist ja jetzt nur hier, weil sie diesen Zeitdiskriminator da am Arm hat.
Ja.
Außerdem ist das ja immer noch eine temporale Anomalie, dass die Protostar jetzt gerade hier ist und diese temporale Anomalie bedroht vermeintlich das Universum. Zumindest haben wir schon öfter irgendwelche Zeitfresser gesehen.
Ja.
Wir sollten auf jeden Fall das irgendwie aufheben. So. Parallel gibt aber das Leben an der Voyager A so ein bisschen weiter und dementsprechend trainiert auch die Nova Squadron, ne, in so einem Akademie-Simulationsprogramm.
Mhm.
Wir wissen ja, dass sie auf der Voyager A als Kadetten unterwegs sind und dementsprechend machen die auch normales Training irgendwie.
Ja, genau.
Zeff kommandiert mit der Präzision eines Lehrbuchkadetten. Der hat quasi die Rolle übernommen von dem Leiter des Nova Squadron, mhm, an dieser Stelle. Grom kommentiert lieber, als dass sie fliegt. So, deswegen.
Ist auch wichtig, auch wichtige Rolle, ja.
Den Spruch, you hear that, Grom? Let's cut the chit-chat and concentrate. Also es ist, Grom ist ja Lorianerin. Ne, die scheinen immer sehr, sehr viel zu quatschen. Ne? So wie Morn auf DS9. Die labert ja auch ununterbrochen.
Ununterbrochen, ja. Das ist halt, ja. Das liegt halt in der Natur irgendwie, ja.
Ja, das sind die Lorianer. Ja. Die machen das.
Vor allem Tratsch halt auch so, ne? So. Das haben wir ja auch über Morn gelernt, dass das so eine Tratschtüte ist, ne?
Tratschtante, sagt man, glaube ich. Oder? Ja. Sagt man Tratschtüte?
Ja, ich wollte Tratschtüte sagen, weil ich Tante so unnötig weiblich abwertend fand.
Tratschtüte. Ich finde es schön, dass du das Wort, also diese leichte Beleidigung entgenderst, aber Tratschtüte finde ich irgendwie komisch.
Denk mal drüber nach.
Ich denk drüber nach. So, die üben ein Manöver namens Boothby Supernova. Wonach ist das denn wohl benannt?
Naja, also, ne, ich meine, das ist halt die Frage, wonach ist es wirklich benannt? Weil ich meine, Boothby war der Gärtner hier, ne, bei der Starfleet Zentrale, ja. Dingsbums hier, du weißt schon, wie heißt es denn?
Sternflottenakademie?
Akademie, so ist das Wort.
Ja.
So muss ich mich mal dran gewöhnen, an das Wort Akademie.
Ja, bitte. Du hast noch ungefähr anderthalb Monate. Ja.
Aber was Boothby am Ende zu tun hat mit einem Weltraummanöver, I don't know.
Der ist ja bei genau so einem Manöver ums Leben gekommen. Das wird in Voyager in the Flesh, in Fleisch und Blut erwähnt. Vielleicht war es auch nur sein Pendant, das von Species 8472 gespielt wurde. Man weiß es nicht genau.
Stimmt. Was hat denn der an Bord eines Raumschiffs gemacht?
Ja, wie gesagt, also Species 8472 hat den ja nachgeahmt.
Ja.
Hm. Also Boothby selber ist, glaube ich, niemals ein Raumschiff. Also wir haben ihn zumindest nicht im Raumschiff gesehen.
Ja.
Okay. Wir haben ihn eigentlich nur im Garten gesehen.
Ja, eben. Und da hat er Rosen geschnitten oder so.
Aber vielleicht, ich glaube auch, er war nicht nur Gärtner. Ich glaube, der war Hausmeister, oder?
Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht der Einzige. Ist ja schon ein großer Laden, ne?
Ja, gut, aber der war ja auch sehr leistungsfähig.
Auf jeden Fall. Und sehr nett.
Ja.
Und weise.
Also, er war ein bisschen krummig, krumpelig, ja. So. Aber der war trotzdem auch sehr nett, ja. Auf jeden Fall, die üben das und dann platzt Dahl rein, stoppt das Programm und sofort friert die Stimmung ein. Weil Dahl ist irgendwie, bei der Nova Squadron ist er so viertes Rad am Wagen, so drittes Rad am Moped, weiß ich nicht genau. Ja. Irgendwie sowas in diese Richtung.
Was ich schön fand, ist, dass Dahl kopfüber reinkommt, ne? Beziehungsweise die ja kopfüber sind. Und das ja. fand ich irgendwie szenisch schön gemacht.
Ja, aber wenn sie dann aus den Raumschiffen rausfallen, dann sliden sie langsam runter. Also dieses Holodeck ist wirklich sehr, sehr gut programmiert, das muss man an dieser Stelle sagen.
Absolut, ja.
Seth reagiert genervt, Majel erklärt dann aber ruhig, sie habe Dal eingeladen, weil gemeinsames Training, gemeinsames Nutzen. Ja, und nach kurzem Augenrollen starten sie dann auch das Programm neu, jetzt Seite an Seite. So.
Aha, also Dal steigt auf in der Hackordnung hier.
Und wir sollten uns auch immer noch dran erinnern, was das Nova Squadron eigentlich ist. Ne? Das ist Wesley Crusher war ja auch mal im Nova Squadron. Ja,
Elite.
Was? Ja, genau. So, in der Krankenstation untersucht der Doktor Zeros organischen Körper und kommt zu einem ernüchternden Befund, den wir allerdings auch in der letzten Folge schon ein bisschen gehört haben.
Ja.
Der Schaden durch die Trennung von Ovidia 4 ist irreparabel. So.
Ja, und zwar nicht nur was das Bein angeht, sondern der ganze Körper ist kaputt.
Genau. Das war aber im Prinzip ja auch schon angekündigt. Ne?
Ja.
Also das hatten wir am Ende dieser Folge. Is there in beauty no truth? Gibt es in Schönheit keine Wahrheit? Da hatten wir ja schon gehört, dass so Körper außerhalb von Ovidia 4 halt nicht ewig überleben.
Ja.
So.
Und das wusste Day auch und hat sich vielleicht darauf vorbereitet. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie keine so lustige News, ne?
Zero nimmt es deswegen gefasst, aber spürbar traurig. Der Verlust körperlicher Empfindung trifft sie tief. Der Doktor schlägt eine Lösung vor, sagt, neuer Körper, basierend auf den jüngsten Fortschritten der Sternflotte in künstlicher Physiologie.
Ja, jetzt das finde ich immer schön. So der alten Picard-Golem irgendwo rumliegen.
Genau, also das ist ja parallel. Also sie haben zwar nicht den Golem, ne, das ist noch ein bisschen zu früh dafür, aber wir haben ja schon gesehen, dass parallel eben ganz viele Sachen passieren. Da wird auch nachher noch eine Anspielung drauf passieren. Also dass diese Nummer mit Synth und Androiden und sowas, das passiert alles parallel. Und das weiß natürlich Prodigy. Und dementsprechend sind wir da sehr, sehr kanonisch. Das ist halt gerade im Maelstrom-Institut, auf das ja dann die Anspielung kommt, sehr fortgeschritten beforscht wird.
Ja,
quasi.
Ja.
Und wir haben allerdings auch in TOS schon Anspielungen. Ne? Also in TOS Return to Tomorrow arbeitet die Crew daran, Androidenkörper für die Aretana zu bauen, allerdings ohne Fähigkeit zu fühlen damals. Aber also diese Androiden-Geschichte und dass Menschen eventuell auch oder dass Geister in Androiden übertragen werden können. Star Trek ist da ja immer sehr dualistisch.
Ja.
Arbeitet die Menschheit offensichtlich schon länger dran. Zero ist begeistert, endlich wieder fühlen, endlich wieder sie selbst sein. Und wer soll das Projekt leiten? Er schlägt vor, oder sie schlägt vor, natürlich Jenkin Pock.
Klar.
Der dann sofort zustimmt. So. Also Zero hat ja den physischen Körper auf Nvidia 4 erhalten. Die Leute stehen offensichtlich nicht zur Verfügung, um dann irgendwie einen neuen Körper zu bauen. Ich finde es aber ganz komisch, dass jetzt Jenkin Pock das machen soll. Ehrlich
gesagt. Ja, der ist ja auch eher so ein
Mechaniker,
der, wenn irgendwas nicht funktioniert, oben drauf haut und dann, weiß ich auch nicht so genau.
Percussive Maintenance, genau.
Also, da hätte ich eher noch Rock gesehen, so, die sich ja irgendwie in allen Wissenschaften auskennt, offensichtlich, aber ja, weiß ich auch nicht so genau. Aber vielleicht ist es ja gerade genau dieser pragmatische Angang, den Zero will, oder sie wollen uns einfach jetzt hier so ein bisschen was wir ja schon vermutet hatten in der letzten Folge, eine Geschichte erzählen, dass da jetzt gerade irgendwie eine Freundschaft zwischen Zero und Pock Dings entsteht.
Jenkem,
ja. Danke.
Das finde ich eigentlich ganz schön, dass die jetzt irgendwie hier ein neues Team bilden. Auf der anderen Seite hätte ich halt gedacht, oh, dann lass doch da Agnes Girardi ran oder sowas, also irgendwie von der vom Daystrom.
Ja.
Das sind doch dann doch die besseren Leute als Jenkem, oder?
Ja, oder halt den Doktor. Also ich meine, der Doktor weiß halt alles, was man weiß.
Ja, genau. Also der könnte jetzt sich vom Daystrom einfach ein Update holen und dann weiß der Doktor jetzt auch mehr. Ja. Naja, gut. Sie wollen es anders erzählen, das heißt Jenkem leitet, wir können vielleicht sagen, der leitet jetzt das Projekt und im Endeffekt nimmt aber dann auch ganz viel Daystrom-Wissen dazu.
Ja, klar. Ja. Nee, anders geht's ja nicht. Also vielleicht gibt er dann noch irgendwie so seinen Input mit hinzu und dann ist gut.
Dann gehen wir zu einem anderen Team, nämlich Janeway und Chakotay. Janeway gibt Chakotay ein neues Kommunikatorabzeichen, symbolisch für einen Neubeginn nach Jahren zwischen Raum und Zeit. Beide sprechen dann kurz über ihre parallelen Reisen. Zwei Captains, zwei Schiffe, zwei Heimwege.
Ja.
Viel Spaß auf jeden Fall.
Ja. Viel Erfahrung, viel Zeit. Ach, das ist schön. Ja.
Schöner Satz, it's not every day you meet a version of yourself from the future. Die erinnern sich natürlich auch so ein bisschen an das Zusammentreffen der älteren Janeway aus einer alternativen Zukunft in Endgame.
Ja.
Das war offensichtlich übrigens der letzte Tag der beiden auf der Voyager, wie wir hier erfahren.
Ja.
Also offensichtlich gab es keine weitere Zeit mehr, die die zusammen auf der Voyager verbracht haben. Außerdem hat die zukünftige Voyager, die zukünftige Janeway, die Uniformentwürfe aus ihrer Zeit überlassen. Was mir irgendwie wieder einen Knoten in den Kopf gemacht hat. Also wir gucken in die Zukunft, sehen da eine Uniform.
Ja.
Und in der Vergangenheit sagt man, naja gut, dann müssen wir jetzt diese Uniform einführen, damit in der Zukunft es diese Uniform gibt. Wenn das nicht passiert wäre, diese Zeitreise, was hätten die denn dann für eine Uniform gehabt?
Ja, das weiß keiner. Vielleicht eine ganz andere, vielleicht die gleiche. Aber es ist, unklar. Aber das ist halt dieses Problem mit diesen Sachen, die nur passieren, weil sie passieren. Und dann sagt man, es ist passiert, weil es passiert ist. Aber es ist, es ist halt schwierig.
Diese Zeitschleifen, das macht mir wirklich Kopfschmerzen. Also ich hatte ja schon mal gesagt, es gibt wirklich Physiker, die sagen, naja, kausalitär ist das kein Problem, so eine Zeitschleife. Das ergibt schon alles irgendwie Sinn.
Ja.
Aber in meinem Kopf ist das irgendwie...
Es tut ein bisschen weh, ja.
Ja. Naja. So, dann meldet sich Admiral Jellicoe aus dem Hauptquartier. Er lobt Chakotay, übernimmt aber sofort das Kommando. Die Abteilung für temporale Ermittlung soll jetzt die Protostar-Mission fortführen. Und Janeway wird abgezogen, die Kadetten neu bewertet. Hui. Also, erstmal.
Ja.
Jellicoe erklärt, die Sternflotte sei durch die Evakuierung der Romulaner und die Zerstörung durch das Living Construct überlastet. Außerdem erwähnt er, dass die A500-Androiden kaum die Mitgliedswelten am Laufen halten. Super, 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 super. Volle Einbettung in alles, was wir aus dieser Zeit aus dem Kanon wissen.
Ja.
Großartig.
Ja, ja.
Also, evakuierende Romulaner auf der einen Seite, yes, das ist ein Hinweis auf Picard, auf Remembrance, auf Erinnerung, also die allererste Folge, aber im Prinzip auch auf den Picard-Roman, auf dem das alles basiert dann. Dann die Zerstörung durch das Living Construct ist ein Hinweis auf die erste Staffel. Und dann die A500-Androiden, die wir ja nachher sehen, weil der Jadwash die manipuliert, damit die eben den Mars angreifen.
Ja,
Children of Mars im Short Track oder auch bei Picard dann Maps and Legends oder nochmal eine Anspielung drauf gibt. Also es ist großartig.
Ja.
Großartig, was sie hier machen. Mhm. Wirklich.
Ja, ist schön.
Also werden wir nachher dran denken, an diesem Moment werden wir nachher dran denken, wenn wir über Kanon-Chaos sprechen.
Ja, genau. Ich meine, sie hätten sie auch sein lassen können an der Stelle, aber ich finde es auch schön, dass sie das ja irgendwie mit reinholen und mit einsortieren und damit halt auch hier eine eigentlich ganz interessante Begründung schaffen für diesen Befehl, wobei man natürlich auch genau das Umgekehrte daraus ableiten könnte. Aber vielleicht ist es auch gerade jetzt nicht das Wichtigste, sich um irgendeine Zeitlinie zu kümmern, bei der man gar nicht so genau weiß, ob sie jetzt eigentlich ein Problem ist oder nicht, sondern es gibt halt auch ein paar andere Probleme so, ne?
Ja, genau. Also ganz, ganz toll. Jellicoe gibt jetzt die Verantwortung ans Department of Temporal Investigations. Auch eine Anspielung.
Mhm. Ne?
Wo ist das uns schon mal aufgetreten? Weißt du es noch?
Nee, ehrlich gesagt, spontan nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall nicht.
Auch hier kanonisch gar nicht so lange her, nämlich in DS9 Trials and Tribulations.
Ah, okay. Mhm.
Da sind die aufgetreten, ne? Weil,
ne? Ja.
Tribbles.
Genau, weil die das gemacht haben, was sie gemacht haben.
Und dann sagt Chakotay einen seiner legendärsten Sätze, finde ich.
Ja.
Beziehungsweise sind zwei Sätze, aber in dieser Kombination sind sie legendär. Er sagt, "It's been a long road, Admiral. Maybe it's time our journey finally ends." Also erstmal, ich finde, er hätte auch singen können.
Ja.
"It's been a long road."
Ja.
Dann ist in dem Satz noch die Abschiedsepisode von Wesley drin. Die hieß ja Journey's End.
Ah, ja.
Was dann auch wieder eine Anspielung auf Wesley ist, der ja auch noch ein Thema in dieser Folge wird.
Absolut.
Also großartiger Satz. Wirklich.
Ja, stimmt.
Sehr, sehr schön geschrieben.
Jetzt, wo du es sagst, habe ich so jetzt natürlich nicht gesehen, aber steckt viel drin, ja.
Schöner Kommentar übrigens dazu auf Reddit. Die haben es weitergeschrieben, hat es irgendwie, also das ist dann ein ganzer Thread geworden, Leute, die irgendwie überlegt haben, wie denn dieses Gespräch hätte weitergehen können. Einer hat geschrieben, "We have to respect the chain of command. I wouldn't want to let this be our last battlefield because the butcher's knife cares not for the lamb's cry. It is truly a fistful of datas."
Ah, schön.
Also sie hätten doch durchaus noch mehr Anspielungen auf Episoden reinbauen können, aber das war schon sehr, sehr schön, ja.
Kann man vielleicht sogar irgendwie so einen Schüttelreim-Wettbewerb draus machen.
Auf jeden Fall, genau. So, nach dem Gespräch bleibt Janeway ruhig, ist aber entschlossen, dass sie keinen Bock hat, Jellicoes Befehle anzunehmen.
Ja.
Denn sie will ihre Crew ja nicht aufgeben, auch wenn Befehl halt Befehl ist. So, Tysis und Chakotay sagen, aha, weiß ich nicht.
Ja.
Vielleicht kein weiterer Alleingang gegen Starfleet, nicht so, ist allgemein nicht so klug.
Ja, also fand ich übrigens wichtig in dem Moment, ne, weil ich meine, klar, Jellicoe sagt irgendwie so ein Stück weit, wir haben halt gerade irgendwie andere Probleme. Auf der anderen Seite sagt er ja auch so, ne, oder ne, sagt der Befehl ja auch sowas wie, es gibt da Expertinnen und Experten und ihr seid relativ nah dran, was vielleicht gar nicht mal so gut ist, so, ne, auch vielleicht jetzt in der Vergangenheit schon nicht immer so gut war, was eure Befehlsgewalt so angeht, ne. Also zwei gute Gründe, finde ich, wo man sagen kann, okay, der Befehl von Jellicoe ist vielleicht gar nicht so doof oder so unlogisch, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ja. Genau. Und das, wie gesagt, Jellicoe begründet es gut. Hm. Jellicoe übergibt die Verantwortung an jemanden, der richtig Ahnung davon hat.
Ja.
Und die beiden sagen, ha, vielleicht ist das auch gar nicht mal so blöd, was ja. Jellicoe hier macht, ehrlicherweise so.
Ja.
Ja, aber Janeway ist halt Janeway, ne? Hm. Und wir wissen, dass sie das nicht so richtig akzeptieren wird, wobei es ja gar nicht zur Frage steht, was denn hier im Endeffekt passieren soll. So.
Ja.
Erstmal ist auf jeden Fall in der Messe gedrückte Stimmung, weil die Protostars Leute es kaum fassen können, dass Starfleet ihnen jetzt die Mission entzieht.
Ja.
Viele glauben, dass dieses Flottenkommando nicht versteht, wie entscheidend Gwyns Schicksal mit dem Zeittransfer des Schiffs verknüpft ist. Und das kann ehrlicherweise ja wirklich auch sein. Also, dass die sagen, naja, gut, es ist halt auch, also es ist eine Person.
Ja, 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 klar.
Es ist Gwyn. So. Ja.
Klar, aber das könnte man natürlich irgendwie in irgendeinem Debriefing dann versuchen zu klären, ne? Also welche Rolle dann Gwyn am Ende auch spielt für das ganze Dings. Also ich meine, wenn es da halt irgendwie Zeitspezialisten gibt, dann sollten die das ja irgendwie verstehen können.
Aber wir wissen ja, dass in dem Moment, in dem es wirklich, also der Föderation geht es ja nicht gut in dieser Zeit, ne? Gerade ja. mit dieser Evakuierung der Romulaner und sowas. Und wir wissen ja, dass irgendwann diese Pläne auch aufgegeben werden. Das heißt, vielleicht ist ihre Angst wirklich berechtigt, dass dieses, naja gut, eine Person, dass dann irgendwann die Prioritäten verschoben werden und Gwyn einfach geopfert wird.
Also. Das kann natürlich sein. Ja, ja, klar. Ja.
Dal und Gwyn bleiben aber eigentlich gefasst. Die wissen nämlich, dass der Auftrag größer ist als sie selbst und vertrauen darauf, dass die Föderation schon irgendwie das Richtige tut. Das ist dann auch natürlich wieder toll, dass irgendwie das Vertrauen in die Föderation trotz allem dann doch noch relativ hoch ist.
Ja, in einer Zeit, wo die Föderation ja auch strauchelt, wie wir wissen.
Genau. Jenkins bringt es dann nochmal mit seinem typischen Humor auf den Punkt. Der sagt, naja, aus unserer Special Rogue Misfit Division wird wohl wieder eine Gruppe ohne Sonderstatus. Aber in diesem Moment erreicht Gwyn der Ruf zur Brücke. Irgendwas Dringendes bahnt sich an.
Mhm.
Dann gehen wir da wohl hin. Auf der Brücke meldet Commander Tyson ein Notrufsignal, ein abgestürztes Shuttle auf Solum. Oder aus Solum.
Ja. So.
Und der Sender ist kein Unbekannter, nämlich Ithuran. Gwyns Vater. Wir kennen ihn unter einem Codenamen, nämlich The Diviner.
Ja.
So, aber in einer anderen Zeit. So.
Mhm.
Ithuran warnt, dass Essentia den Regierungsrat entmachtet und mit neuer, unbegreiflich schneller Technologie eine Kriegsflotte gegen Starfleet aufbaut.
Ups.
Ja, also was ist da denn los? Wir verstehen überhaupt nichts. Noch bevor aber jemand reagieren kann, übernimmt Essentia selbst die Verbindung. Mit eiskalter Präzision verkündet sie, dass sie nun Voyagers Subraumkoordinaten besitzt. Janeway erklärt Ithuran, der auch erstmal angeschossen worden ist, also sein Raumschiff, aber offensichtlich nur taumelt.
Ja.
Janeway erklärt Ithuran zum Asylsuchenden der Föderation und sagt, naja, das steht unter unserem Schutz. Und Essentia interessiert das gar nicht.
Nee.
Die beendet die Übertragung abrupt und im nächsten Moment materialisiert ihr riesiges Schiff direkt vor der Voyager. Ich habe kurz gedacht, dass das jetzt eine Anspielung auf Star Trek von 2009 ist mit diesem riesigen Schiff.
Ja.
Aber es ist wohl einfach eine Weiterentwicklung der Rev One, die wir in der ersten Staffel gesehen haben.
Ja.
Nämlich dem Schiff vom Diviner.
Mhm. Okay. Mhm.
Und es ist ein riesiges Schiff ohne jede Warp-Signatur, was natürlich auch noch ein Problem ist. Man kann es überhaupt nicht richtig einsortieren.
Mhm.
Und dieses feindliche Schiff, es ist die Rev One, das vom Diviner war die Rev 12.
Ja.
Die Rev One trifft die Voyager mit dem Energiestrahl, der ihre Schilde aussaugt und jeden Fluchtversuch sofort blockiert. So.
Ja, interessante Waffe. Ich habe gar nicht so richtig verstanden. Also irgendwie, es war ja so eine Mischung aus Traktorstrahl und Energieabsorber oder sowas, ne?
Ja.
Was auch sehr langsam passiert, was natürlich auch so ein bisschen hier so ein Plot-Device, ne, damit es nicht so schnell vorbei ist, ne? Aber auf der einen Seite irgendwie auch eine ganz interessante Technik, weil die können nichts machen. Und
ja, ganz schön mächtig.
Ja, ja, genau. Und ja, versuchen hier das eine oder andere, aber ja, interessante, auf jeden Fall interessante Waffe.
Ja. Satz: Voyager's draining more juice than a Dicaronium Cloud Creature.
Mhm.
Makaber Vergleich, ehrlich gesagt, weil das dickeronische Wolkenwesen, das war verantwortlich für den Tod von über 200 Crewmitgliedern der USS Farragut. Das
Ups.
Haben wir in TOS Obsession, tödliche Wolken, erfahren. Ja.
Schöner deutscher Titel auch, ja.
Tödliche Wolken. Ich finde, es klingt auch ein bisschen wie ein Titel von Knight Rider.
Es könnte auch ein guter B-Movie sein. So Wolken.
Mit, tödliche Wolken.
Mit so messerscharfen Zähnen, die dann vom Himmel runterkommen und die Leute anfallen.
Ja. Und so wirklich ein B-Movie aus den 80ern. So. Sekunden später feuert Essentia Torpedos auf die Protostar. Janeway muss also jetzt gleichzeitig verteidigen und retten, was ein unmöglicher Spagat ist, ehrlicherweise.
Ja.
Deswegen sagt Chakotay, pass mal auf, ich mach das. Ich übernehme das Kommando über die Protostar wieder, ne? Damit Janeway sich auf die Voyager konzentrieren kann.
Mhm.
Dementsprechend läuft die alte Crew zum Transporterraum. Eine Explosion verletzt dann Grom, also die Lurianerin von der Nova Squadron.
Ja.
Zero bringt Grom sofort auf die Krankenstation, während Chakotay dann Del beauftragt, Groms Platz im Shuttle Squadron einzunehmen.
Huch.
Und da habe ich kurz gedacht, Moment mal, das heißt, die Crew geht jetzt da runter, aber ohne Del?
Ja.
Das ist eine Trennung, die ich so nicht hab kommen sehen.
Tatsächlich. Nee, also nee. Erstens. Und zweitens ist natürlich auch echt, also ich meine, ich will jetzt die Fähigkeiten von Del nicht anzweifeln, aber die haben ja einmal zusammen trainiert. Keine Ahnung, was die vorher schon gemacht haben oder was Del alleine gemacht hat. Ne, aber naja, es ist auf jeden Fall Setzen auf eine wackelige Karte, würde ich sagen.
Aber die anderen haben halt nie trainiert. Deswegen,
ja.
Del hat zumindest mal trainiert.
Ja, das stimmt, ja.
Also Chakotay, Gwyn, Jankum, Murph, Rocktuck und Bribble.
Ja.
Warum auch mal Bribble da jetzt dabei ist, aber anyway.
Ja, ist immer jetzt
materialisieren,
dabei.
Ja, die materialisieren an Bord der Protostar. Kaum angekommen, überträgt Chakotay Gwyn das Amt der ersten Offizierin. Was auch irgendwie schon eine Geste ist, die zeigt, dass er ihr jetzt völlig vertraut.
Ja, so. Ja. Ziemlich cool, ja.
Ja, und gerade du hast es dir auch immer gewünscht und ich würde dir da recht geben, dass Gwyn jetzt irgendwann mal richtige Führungsverantwortung bekommt, weil Gwyn ist hier ganz klar immer die kompetenteste, was Führung angeht.
Ja, so. Ist auch die beste Figur in dieser ganzen Serie und hat die beste Stimme, ja.
Ja, das stimmt. So. Die beste Figur würde ich immer noch sagen, auch Tuck, aber ja, du hast völlig recht, Gwyn hat eine tolle Stimme. Ja. Also gemeinsam bringen sie das Schiff jetzt auf Abstand zur Voyager.
Mhm.
Bereit dann aber die Rev One frontal zu stellen. So. Und während die Schilde der Voyager dann zusammenbrechen, verhindern aber chronometrische Interferenzen jede Zielerfassung auf die Rev 1. So. Chronometrische Interferenz.
Mhm. Heißt irgendwas mit Zeit.
Ja, heißt nicht, dass die Uhren umgestellt worden sind.
Ich ja, vielleicht ja irgendwie, ja, ist diese Stunde auch eine chronometrische Interferenz?
Vielleicht ein bisschen so. So eine Interferenz auf dem Chronometer. Aber es klingt erstmal nach Technobabble Deluxe, ist aber eigentlich recht elegant, finde ich. Weil im Kern geht es darum, dass sich Raum und Zeit gegenseitig in die Quere kommen.
Mhm.
Ich habe es mal wieder versucht, mit ein bisschen Bildern zu unterstützen.
Ja? Okay, ich lehne mich zurück.
Stell dir mal das Universum wie ein gespanntes Gummituch vor. Ja?
Mhm.
Wenn du eine Kugel drauflegst, krümmt sich das Tuch.
Ja.
So erklärt Einstein die Schwerkraft. So. Jetzt stell dir vor, jemand drückt gleichzeitig von unten dagegen.
Mhm.
Das Tuch vibriert, Falten entstehen, alles wackelt. Genau das passiert bei chronometrischer Interferenz. Raum und Zeit geraten ins Zittern.
So. Mhm.
Für Sensoren ist das natürlich der blanke Horror, weil Waffencomputer brauchen feste Koordinaten, aber wenn die Zeit um ein Schiff herum leicht unterschiedlich vergeht, dann stimmt plötzlich gar nichts mehr, weil dein Torpedo fliegt los, aber das Ziel ist eine Millisekunde in der Zukunft, also funktioniert schon nicht mehr. So.
Geil, okay. Mhm.
Und das Prinzip kommt direkt aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, weil Masse und Energie können Raum und Zeit verbiegen. Mhm. So. Das wird dann in Star Trek halt nur noch eine Spur verrückter gedacht. Ne? Bestimmte Technologien erzeugen Felder, die die Zeit phasenverschoben wackeln lassen. Mhm. Aber das heißt halt, du zielst, du feuerst, du triffst gar nichts, weil sich das Ziel in einer anderen Zeitschwingung bewegt. So.
Krass, ja.
Also so eine Art kosmisches Zeitzittern. Für Einstein wäre das wahrscheinlich im Moment gewesen, wo er gesagt hätte, ja, ist verrückt, was ihr da erzählt, aber ist schon sauber gerechnet. Also grundsätzlich ergibt das schon Sinn.
Ja.
Weil in dem Moment, in dem ich Raum verbiege, kann ich im Prinzip auch Zeit verbiegen. Ja.
Funny, okay. Mhm. Ja.
So, Janeway reagiert jetzt schnell und sagt, naja, dann schickt doch mal das Nova Squadron, die sollen mit ihren überarbeiteten Nova Flyers direkt dicht heranfliegen und dann die Zielkoordinaten übermitteln, sodass wir diese chronometrische Interferenz einfach überbrücken können. Also starten Majel, Seth und Dahl, das sind ja die übrig geblieben sind,
ja,
in den neuen Mark II Modellen, entworfen von
Tom Paris.
Tom Paris.
Ja. Ja, war da eine schöne Erwähnung.
Ja, finde ich ganz schön. Tom Paris hat jetzt diese Nova Flyers gebaut, der hat ja auch den Delta Flyer gebaut in Voyager, ja, ne? Dementsprechend passt das schon ganz gut. Ja.
Mit Joystick.
Interessant ist ja, dass Tom Paris das neue Schiff Nova Flyer nennt. Kurze Anspielung,
ja,
obwohl er ja nie Teil der Nova Squadron war, jede Ähnlichkeit zu früheren Mitgliedern der Nova Squadron zwischen Tom Paris und früheren Mitgliedern der Nova Squadron ist rein zufällig.
Rein zufällig, ja, absolut. ja.
Das war jetzt eine kleine Anspielung an Leute, die Star Trek ein bisschen besser kennen. Essentia kontert sofort. Sie schickt eine Schwarmflotte aus Drohnen, die Nova Flyers blockieren und jede präzise Messung verhindern sollen zumindest.
Mhm.
Dell übernimmt da das Kommando im Chaos, sagt, naja, lass uns doch mit der Nova Squadron die Drohnen weglocken, dann kann die Protostar selbst genug nah an die Rev 1 rankommen, um Zielkoordinaten zu liefern. Und dieser Plan funktioniert kurzzeitig. Also die Voyager erhält dann auch Daten, feuert ihre Quanten-Toro-Torpedos und so.
Mhm.
Und für einen Moment scheint Essentia verwundbar, aber dann brechen die Drohnen ab, sammeln sich vor der Rev 1 und bilden ein schimmerndes Schutzfeld, das jeden Treffer abfängt.
Ja, krass, ne?
Und die Explosionen verpuffen wirkungslos, die Voyager steht also nun völlig ohne Schilde da.
Ja, so viel Machtdemonstration, also das hätte ich Solom gar nicht zugetraut. Also das ist ja echt, die sind ja auf einem völlig anderen Zustand und
ja,
na gut, wir kriegen ja die Erklärung, aber das war in dem Moment, wie gesagt, so Alter, was geht da, ne?
Ja, genau. Und ich find's gut, dass sie also ich find gut, wie klar hier gemacht wird, dass sie wirklich fern von allem sind, was
ja
irgendwie ihre technologischen Möglichkeiten angehen, weil das wirft uns in Irritation und diese Irritation brauchen wir auch, weil ich finde, ansonsten wäre es langweilig gewesen.
Ja, absolut.
Essentia genießt ihren Triumph, spricht in die Dunkelheit, als würde jemand Unsichtbares zusehen und dann wird klar, sie spricht mit Wesley Crusher. Den hat sie nämlich gefangen und ihm ein metallisches Halsband angezogen.
Mhm.
Das verbindet ihn mit einer Maschine, die seine Kräfte als Traveler anzapft. Wir sehen auch irgendwie so einen kleinen Effekt, den wir von den Travelers noch kennen, ne, aus den TNG-Folgen.
Mhm.
Und das ist irgendwie diese Fähigkeit, Raum, Zeit und Bewusstsein zu überbrücken. So.
Mhm.
Wesley Crushers Blick ist leer, der Schmerz ist aber greifbar. Man sieht wirklich, dass er leidet. Essentia nutzt offensichtlich die Macht eines Wesens, das einst jenseits aller Dimensionen wandelte, nun als Energiequelle für ihre eigene gefährliche Evolution.
Wie auch immer das funktioniert. Crazy shit.
Tja, wie sie das geschafft hat, vielleicht kriegen wir dafür noch eine Erklärung, aber damit geht diese Folge zumindest erstmal zu Ende.
Ups. Schon vorbei.
Ja, ganz schön schnell, ne?
Ja.
Auch ganz schön schnell jetzt von uns erzählt, aber das sind halt diese Actionfolgen, ne?
In
denen gar nicht so viel Handlung passiert, aber es war schon spannend. So, aber bevor wir jetzt in die finale Bewertung kommen, würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz unsere Taxonomie durch.
Ja.
Roddenberry Romantik?
Ja, es ist ja bei so Actionfolgen immer so ein Stück weit, ne? Also es sind ja immer Teamfolgen, ne? Und das ja das Team Janeway, Chakotay sich erstmal wieder zusammenrauft und ein Problem lösen muss und dann quasi sich in zwei Teams aufsplittet und hier die Jungen nochmal irgendwie zurück aufs Schiff kommen und so weiter und so fort. Also es hat auf jeden Fall ganz viel Romantik und es hat auch ein bisschen was mit Roddenberry zu tun, würde ich sagen. Lass noch mal kurz drüber nachdenken, was sonst noch
passiert. Ich bin mir halt nicht ganz so sicher, ob er jetzt irgendwie diese Unstimmigkeiten zwischen dem, was auf dem Schiff passiert und der Sternenflotte so geschrieben hätte. Auf der anderen Seite haben wir das ja ein bisschen sogar schon in dem Pilotfilm, der ja vielleicht keine Star Trek Episode ist, aber er ist zumindest Star Trek assoziiert.
Ja, ja.
Dass Spock da irgendwie was anderes macht, als die Sternenflotte eigentlich will. Dementsprechend würde ich auch sagen, das passt irgendwie auch trotzdem noch zu Roddenberry.
Ja, was er wahrscheinlich nicht so geschrieben hätte, wäre diese Geschichte überhaupt, die wir erzählt bekommen, ne, jetzt hier angespielt bekommen und dann erzählt bekommen wie Picard. Also dass die Sternflotte halt so ein bisschen slidet, ne, quasi. Ne? Ja. Also dass sie abrückt von diesem idealtypischen Bild, was ja ihm, glaube ich, schon ein Bedürfnis war, halt, ne, die Menschen zu zeigen in schon einer einigermaßen perfekten Gesellschaft. Und das sind sie ja da einfach gerade nicht mehr so richtig.
Ja, genau. Aber ja, das mag auch wirklich das ein Moment der Zeit sein, ne? Dass die einfach das gerade nicht sind. Ja.
Ja.
Dann sind wir bei der Technobabble-Tiefe.
Das ging, ne? Also da war gar nicht mal so viel los, was, ne, also die haben mal kurz darüber gesprochen, dass sie dass sie Protostar in die Vergangenheit schicken müssen. Sie haben kurz darüber gesprochen, dass sie das Virenproblem gelöst haben. Sie haben kurz mal was mit Zeit zu tun gehabt, was dieses Schiff da angeht, aber es wird gar nicht so viel über irgendwelche Wissenschaft und Technokrams geredet.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir haben hier keine große Technobabble-Tiefe drin. Vor allen Dingen, weil die ja im Prinzip noch so ein bisschen in dem Moment sind, okay, wir wissen gerade gar nicht, was Solom hier überhaupt für Technologie hat. Das wirkt für uns noch wie Magie,
ja.
Weil wir es nicht verstehen. Chronometrische Interferenz habe ich erklärt, aber das ist im Prinzip auch das Einzige, was wirklich als Schlagwort fällt, wo man so ein bisschen tiefer einsteigen könnte. Ansonsten haben wir relativ wenig Techno-Babble hier an dieser Stelle.
Absolut, ja.
Und Kanon-Chaos?
Ich glaube gar nicht mehr so viel, weil du hast es ja eben schon gesagt, ne? Die haben das ja schön eingebettet, die Kommentare, die sie gemacht haben über die Zeit. Und das passt, glaube ich, soweit alles.
Ja, wir müssen natürlich jetzt gucken, was jetzt passiert mit diesem Angriff auf die Föderation, den wir hier ja sehen. Aber ich denke, dass wir da irgendwie mit Zeitlinien arbeiten und das im Endeffekt aus dem Kanon komplett getilgt werden wird. Weil ansonsten hätten wir schon mal irgendwann davon erfahren, dass Solom sich zu einer unglaublichen Macht zusammengerafft hat, die den gesamten Kosmos beherrscht.
Ja, so. Ja, genau. Also das ist halt der Punkt. Ne? Wir haben es ja immer noch damit zu tun, dass wir irgendwie noch eine Zeitlinie reparieren müssen in dem Universum, in dem wir uns hier so befinden. Und dann ist natürlich auch wieder alles möglich. Ne? Das kann natürlich alles, genau, alles ausradiert werden.
Ja, definitiv. Man könnte sich schon mal mit dem Begriff Ouroboros beschäftigen, denn es spielt sowohl hier in Prodigy eine Rolle, als er auch in der Loki-Serie von Marvel eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Begriff, der uns noch verfolgen wird. Aber dazu später mehr, und zwar noch nicht mal in der nächsten Folge, sondern ich glaube in der übernächsten.
Dazu später mehr.
Ist das toll, dass du dein Pad wieder entdeckt hast.
Ja, ich habe diesen einen Knopf hier wieder gefunden. Das ist toll.
Ja.
Es gibt natürlich auch noch viele schöne andere Knöpfe, aber ich habe gedacht, es gab jetzt gar nicht so viel Anlass, jetzt noch irgendwelche anderen schönen Sachen zu drücken, die ich hier. Oder willst du ihn unbedingt nochmal hören? Diesen einen?
Nee, alles gut. Wir werden dann noch sehr, sehr viel hören dieses Jahr. Wir sind aber jetzt beim Bewertungspunkt. Und ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind wieder über diese Episode.
Ja, ich habe ehrlich gesagt noch gar kein so richtiges Gefühl für diese Episode. Ich habe auch gar kein richtiges Gefühl dafür, was du für ein Gefühl haben könntest. Weil wir sind jetzt wieder, es ist ja schon wieder another Doppelfolge. Alter Schwede, wie viele Doppelfolgen machen die denn jetzt hier noch? So, dann hättet ihr euch vielleicht.
Ich glaube, diese und noch eine.
Ja, hättet ihr euch vielleicht doch eine andere Erzählstruktur überlegen sollen oder lieber längere Folgen machen sollen oder sowas. Es ist eine Doppelfolge und es ist eine Actionfolge. Das sind zwei Sachen, die mich gerade so ein bisschen schwer auf diese Folge schauen lassen, weil es passieren irgendwie ganz interessante Sachen hier und da. Aber ich fand sie jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so mega dicht und deep. Also mir fehlen halt so ein bisschen die die Gespräche. Mir fehlt halt so ein bisschen die Tiefe. Ne? Es ist halt eine Actionfolge. Die Handlung wird vorangetrieben. Wir wir kommen halt so ein bisschen weiter. Es wird viel erklärt. Wir haben einen neuen Problemfall. Aber es ist so ein bisschen für mich wie der Prolog zu einem Problem, was in einem Film dann irgendwie, ne, das sind so die ersten 20 Minuten im Film. Und bis auf die schönen Momente, die ich so, also zum Beispiel irgendwie das Zusammenfinden der Crew dann wieder auf der Protostar unter Captain Chakotay und mit Gwyn als erstem Offizier, das waren so kleine Momente, die ich irgendwie ganz cool fand. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt für mich eine Folge war, die ich jetzt mega, total krass, super unterhaltsam oder mega deep fand. Also da war schon ein anderes dabei jetzt in den letzten Folgen, was mir deutlich besser gefallen hat. Was aber nicht heißt, dass das jetzt mit der Folge 2 hinten dran wieder ganz anders aussieht. Es fehlt halt einfach gerade noch so ein Teil. Das ist halt das Problem, ne?
Ich mag den Hinweis darauf, naja, warum erzählt ihr denn jetzt alles hier in Doppelfolgen? Wolltet ihr eigentlich eine andere Serie machen?
Ja.
Vielleicht. So. Wolltet ihr eigentlich eine Serie machen, in der 45-Minuten-Folgen eine Rolle spielen und in der eine erwachsene Geschichte erzählt? Ich glaube fast ja. Ich glaube fast, dass die AutorInnen hier tatsächlich eine Star Trek-Serie erzählen wollten. Und aber was bestellt war, war halt eine Teenager-Serie. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass Prodigy halt mit der Zielgruppe so ein bisschen hadert.
Ja.
Das an der Seite habe ich diese Folge hier sehr, sehr gemocht, ehrlicherweise.
Okay.
Weil irgendwie war es sehr, sehr bodenständig, was uns da als Action präsentiert wurde. Sie haben nicht unnötig komplizierte Geschichten erzählt. Das werden sie vielleicht noch in den nächsten drei, vier Folgen machen müssen, um zu erklären, was hier gerade passiert. Aber jetzt haben wir noch mal ein ganz klares Problem, eine ganz klare Problembeschreibung auf Basis von ganz deutlichen Situationen, die hier passiert sind irgendwie. Also wir haben nicht irgendwelche Zeitlinien, die gegeneinander laufen und alles ist irgendwie schwierig, sondern wir haben einen großen Gegner, der jetzt die Föderation bedroht und dieses Problem muss gelöst werden. Irgendwie fand ich das alles nachvollziehbarer und dazu gab es dann noch ein paar Charaktermomente, irgendwie schöne Momente mit Zero, auch wenn ich die Wahl von Jenkin Pock für fragwürdig halte. Irgendwie hat mir sogar diese kleine Bemerkung zwischen Dahl und Gwyn ganz gut gefallen, wobei ich weiterhin nicht so richtig verstehe, wo die Beziehung zwischen den beiden hinführt.
Ja.
Meiner Meinung nach zu nichts. Aber vielleicht ist das auch ein Spiegel der Beziehung von Chakotay und Janeway.
Ja. Sind sich ähnlich nah, ja.
Ja. Anyway, irgendwie mochte ich das, was ich da gesehen habe und fühlte mich gut unterhalten. Und fand es auch wirklich überraschend, dass Essentia dann wieder in all ihrer Bösartigkeit und in all ihrem Hass auf die Föderation plötzlich wieder aufgetreten ist und jetzt eine Bedrohung darstellt. Das hat mir ganz gut gefallen.
Also überraschend fand ich das auch und noch überraschender fand ich tatsächlich Wesley am Schluss. Also den Plot-Twist habe ich nicht kommen sehen. Also den Punkt, den gebe ich der Folge. Aber ja, ist interessant, dass wir da jetzt tatsächlich in die Richtung auseinanderliegen. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass du auch dann eher bei mir bist und gedacht hast, dass ich die Folge besser finde als du. Aber gut, dann mal so rum. Ist ja auch okay.
Auch mal so rum. Genau, ja. Das ist auch okay. Genau.
Damit seid ihr dran. Was findet ihr? Was hat euch diese Folge gegeben? Könnt ihr die überhaupt schon bewerten, weil es ein Teil von einer Doppelfolge ist? Was sagt ihr überhaupt zu den ganzen Doppelfolgen hier? Oder was ihr auch sonst noch alles jemals über Dinosaurier schreiben wolltet? Schreibt's gerne auf discoverypanel.de oder
freut ihr euch auf den Advent? Ja, weißt du schon alles. So.
Genau, all diese Dinge, was habt ihr gestern zu Abend gegessen? Interessiert uns alles, teilt uns mit und wir freuen uns und hören und lesen uns dann einfach in der nächsten Woche wieder, wo es dann vielleicht für mich ein bisschen einfacher wird, diese Folge hier auch nochmal in der Retrospektive anzuschauen.
We will see. Sebastian, ich wünsche dir alles Gute. Tschüss.
Auch privat. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel.
Discover Star Trek.